Schönen guten Morgen. Ich grüße euch herzlich zur heutigen Folge unserer Ferienpredigtreihe Elia on Tour. Vielleicht warst du auch schon on Tour im Urlaub irgendwo unterwegs. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es zu einer anderen Jahreszeit. Ich möchte gerne erstmal die von uns begrüßen, die diese Predigt vielleicht on Tour hören, nämlich in unserem Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber manche unserer Predigten werden von mehr Leuten gehört im Podcast als hier sitzen. Und wir sehen die nie, aber sie sind da und deswegen, wenn du diese Predigt im Podcast hörst, fühl dich mal herzlich gegrüßt hier aus Wetzlar und vielleicht können wir einmal klatschen für alle Podcast-Hörer. Und wenn du das jetzt im Podcast hörst, in meiner Nähe von Wetzlar bist, dann schau doch mal rein, wir würden uns sehr freuen, wenn du hier mal reinschneist und Hallo sagst. So, Elia on Tour, unsere Predigtreihe, wir waren on Tour als Familie. Wir waren in Dänemark 2 Wochen, haben uns gedacht, hier ist zu heiß, wir müssen mal in den Winter. Und ich bin so durch die Garage getigert beim Packen. Ich weiß nicht, wie du packst für den Urlaub. Ich bin durch unsere Garage getigert, habe gedacht, Sommerurlaub, was können wir mitnehmen? See, Strand, Wind, mein Drachen, mein Lenkdrachen, den nehme ich mit. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich meinen ersten Drachen gebaut habe. Ich war noch ganz klein. So, ich weiß nicht mehr, 8, 9, und mein Opa hat mit mir einen Drachen gebaut. Also kein Lenkdrachen, sondern so ein Sperrholzkreuz gebaut und dann aus rotem Transparentpapier, also eine Schnur außenrum, so eine Raute, und dann aus rotem Transparentpapier das Ding bespannt. Und dann gab es hinten so einen Schwanz, da durfte ich dann als Kind so irgendwelche schönen Schleifen reinknüpfen. Und das war gar nicht so schwer zu fliegen, das Ding. Also als Kind habe ich gelernt, wie man Drachen fliegt. Wichtig ist, Rücken zum Wind. Und da muss schon ordentlich Wind sein für so einen Kinderdrachen. Ja? Und dann geht das Ding hoch und dann festhalten, solange die Kräfte tragen, solange die Muskeln halten. Und irgendwann wird das halt so schwer und dann kommt er wieder in die Kinderleicht. So, das war Drachenfliegen in der Generation von meinem Opa und das habe ich als Kind gelernt. Und dann vor ein paar Jahren, unsere Kinder waren noch klein, waren wir auch schon mal in Dänemark und dann habe ich am Strand was gesehen. Dann habe ich was gesehen, was ich viel cooler fand. Lenkdrachen. Und ich habe gedacht, die haben ja gar nicht nur eine Schnüre, die haben ja 2 Schnüre. Und die Typen, die diese Drachen fliegen, die sehen ja gar nicht aus wie mein Opa, die sehen ja richtig sportlich aus. Ja, coole Typen. Das will ich auch. Und dann habe ich mir den Lenkdrachen gekauft und Junge, habe ich Lehrgeld bezahlt. Also das Ding ist öfter auf den Boden geknallt, als dass es in der Luft war. Meine Kinder standen daneben und sagten, Papa kann nicht Drachenfliegen. Aber ich habe nicht aufgegeben und irgendwann hatte ich so ein bisschen raus und dann ging mein Looping rechts rum und links rum und ich kam mir tatsächlich ganz cool vor. Ich habe gedacht, jetzt ist das Drachenfliegen in der Familie Dechert in der nächsten Generation angekommen. Jetzt ist diese Tradition von meinem Opa, von der Opa-Welt sozusagen in der Gegenwart angekommen. Von Generation zu Generation ist ja unser Thema heute an diesem Sonntag. Und ich glaube, unser ganzes Leben ist angefüllt von Generationswechselthemen, von Übergängen von einer Generation in die nächste. Nicht nur beim Drachenfliegen. Da gibt es Eltern, die haben ein Haus gebaut und sie haben jahrelang das liebevoll renoviert und angebaut hier und angebaut da und den Dachboden ausgebaut und sie wünschen sich, dass ihre Kinder das mal übernehmen und weiterführen. Von Generation zu Generation. Oder vielleicht hast du im Job an deiner Arbeit Kompetenz aufgebaut, Expertise aufgebaut. Du hast 10, 15 Jahre lang was gelernt, du kannst es richtig gut und dann kommt jetzt so eine neue Kollegin und du würdest gerne dir das beibringen, dass die das gut weiterführt, von Generation zu Generation. Oder vielleicht für uns als Gemeinde, vielleicht arbeitest du in einem Bereich in der Gemeinde, wo du sagst, boah, so segensreich, wir haben da so viel aufgebaut und jetzt kommen da so junge Leute und ich wünsche mir irgendwie, dass die das mal gut weiterführen und dass das gut weitergeht. Oder vielleicht hast du eine Leidenschaft in deinem Leben entwickelt, ein Hobby, Musik, Kunst, was auch immer. Und du hast da richtig viel rein investiert und du wünschst dir, dass dein Sohn, deine Tochter oder jemand anders das mal gut weiterführt und dem auch so viel abgewinnen kann wie du. Von Generation zu Generation. Ich glaube, wir alle sind eingewoben in solche Themenfelder, wo es darum geht, dass etwas weitergeht. Und das ist unsere Sehnsucht, dass es gut weitergeht. Das, was uns wichtig geworden ist, das, wo wir eine Leidenschaft für entwickelt haben, da, wo wir vielleicht Jahre unseres Lebens rein investiert haben, dass es gut weitergeht. Das ist die zentrale Frage bei dem Thema, von Generation zu Generation. Und unser Prophet Elia, der steckte genau auch in dieser Frage drin, der hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und wer letzten Sonntag hier war, der weiß, Letzten Sonntag ging es Elia gar nicht gut. Letzten Sonntag war Elia am Boden zerstört. Und er ist durch die Wüste geflüchtet, zum Berg Horeb, hat sich in eine Höhle versteckt und er war am Ende. Und er hat zu Gott gesagt, es reicht, ich höre auf, ich will jetzt sterben, es ist alles vorbei, es endet hier und es endet mit mir. Ich gebe dir meine Berufung zurück. Ich habe so viel Gegenwind gekriegt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Gott, hier hast du meine Prophetenberufung zurück, hier hast du meinen Auftrag zurück, hier hast du meine Leidenschaft zurück, ich bin fertig, ich höre auf. Und dann beginnt Gott mit ihm über Generationswechsel zu sprechen, über dieses Thema von Generation zu Generation. Und ich greife noch mal kurz in den Bibeltext vom letzten Mal rein. Da haben wir gelesen und gehört, dass Gott zu Elia sagt, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Meola, zum Propheten an deiner Stadt. Und Gott sagt dem Elia, pass mal auf Elia, 3 Jobs noch, dann kannst du aufhören. 3 Aufgaben, salbe den Hazael zum König in Damaskus, König der Aramäer, dann den Jehu zum Nachfolger vom König Ahab, deinem großen Gegenspieler, und dann kannst du Elisa zu deinem Nachfolger salben und dann ist gut. Dann ist die nächste Generation dran, dann kannst du aufhören, dann kannst du sterben. Und das Spannende ist, was sich jetzt daraus entwickelt, aus diesem Dialog, aus diesem Gespräch über den Generationsübergang und wie Elia das lebt und wie Gott das führt. Und ich glaube, wir können 3 Prinzipien mitnehmen heute aus dem Bibeltext, den wir uns heute anschauen werden, die hineinsprechen in unsere Frage, wie kann das gut weitergehen, was uns wichtig geworden ist, wo wir Leidenschaft entwickelt haben, wo wir unser Leben rein investiert haben, wie kann das gut in der nächsten Generation weitergehen. 3 Prinzipien, 3 gute Ideen aus dem, was der Prophet Elia erlebt hat und getan hat. Und der Bibeltext, der steht in 1. Könige 19, 19 bis 21. 1. Könige 19, 19 bis 21. Also wer seine Bibel starten will oder aufschlagen oder was man heute so mit Bibeln macht, kann das jetzt tun oder wir können es auch hier vorne lesen. Da heißt es, und Elia ging von dort, also vom Berg Horeb, weg, und fand Elisa, den Sohn Schafats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und rief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Elia sprach zu ihm, wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es, und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie aßen, und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Eine kleine, unscheinbare Begegnung, und es steckt eine Menge drin. Wie gesagt, 3 gute Ideen für die Fragen, die wir haben, wie das gut weitergehen kann in der nächsten Generation. Erste gute Idee, nutze die nächste Gelegenheit. Nutze die nächste Gelegenheit. Gott gibt dem Elia ja 3 Jobs, ne? Wisst ihr noch? Damaskus, Hazael salben zum König, Jehu salben zum König und dann kannst du Elisa zu deinem Nachfolger salben. Und Elia hält sich nicht an diese Reihenfolge. Elia versteht das gar nicht als Reihenfolge. Sondern Elia kommt vom Horeb und trifft den Elisa und sagt, Elisa, bei der Gelegenheit, wir fangen schon mal an mit dem Thema Generationswechsel. Er nutzt die nächste Gelegenheit. Also nicht so wie beim Schichtarbeit, dass man sagt, ich muss meine Schicht fertig machen und meine Arbeit und dann macht es irgendwann Gong und dann ist die nächste Schicht dran und dann drücke ich denen das in die Hand, dann bin ich raus. Nein, Elia nutzt die nächste Gelegenheit. Elisa, wo ich dich gerade treffe. Und der Elisa ist jetzt nicht gerade ein naheliegender Nachfolger. Also Gott hat das zwar gesagt, aber wenn man sich den anguckt, der ist ja nicht beim Beten. Der ist auch nicht beim Prophezeien, der ist beim Ackern. Elia findet Elisa beim Ackern. Das ist in der Bibel immer so. Gott findet seine Leute an den unmöglichsten Stellen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Gott findet Mose beim Ziegehüten in der Wüste. Samuel findet David beim Schafehüten. Jesus findet Petrus beim Fischen. Ist nie sehr religiös. Und dann spricht Gott da Berufung rein. Und Elia nutzt diese Gelegenheit und sagt, ich lasse mich nicht davon abbringen, dass der jetzt gerade nicht beim Beten ist. Wenn Gott das sagt, dass Elisa das werden soll, dann werde ich jetzt das mit dem angehen. Also nicht sehr naheliegend, weil Elisa noch nicht irgendwie als geistlicher Mensch oder als Prophet bekannt gewesen wäre. Er ist beim Ackern. Und Elisa kommt auch aus einem sehr wohlhabenden Haushalt. Ja, man sieht das an den 12 Rindern, 12 Jochen. Also ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Riesengetreidefeld, Amerika, mittlerer Westen. Und 12 Mähdrescher fahren versetzt nebeneinander her. Und so war das mit den 12 Jochen Rinder, damit die das beackern konnten, damit die das pflügen konnten. Also großer Landbesitz, großer Viehbesitz. Elisa, wie soll man sagen, der hatte reiche Eltern und er war der den Betrieb erben würde. Das war eigentlich sein Weg. Und er ist hinten beim Letzten. Vorne sind die Knechte. Die dürfen den harten Boden vorne machen und er ist dann hinten auf dem Letzten, bei den letzten Rindern. Also er ist nicht als Prophet aufgefallen, er ist beim Ackern, er ist reich und er ist jung. Beide Eltern leben noch und er hat eine innige Beziehung zu denen. Er sagt, ich möchte erst noch mich von denen verabschieden, bevor ich hier in den Prophetenjob einsteige. Also alles keine glänzenden Voraussetzungen, könnte man meinen. Aber Gott meint halt anders als wir Menschen. Als Menschen schauen wir uns die Fähigkeiten an, die wir schon sehen können und dann sagt man, der könnte es in der nächsten Generation mal machen, das passt so ungefähr und dann hoffen wir das Beste. Aber Gott schaut hinter die Fähigkeiten, Gott schaut auf das Herz und auf die Haltung beim Elisa und nicht nur beim Elisa. Und alles andere kommt dann schon noch. Und deswegen spricht Gott Berufung aus über Elisa und sagt es dem Elia und Elia nutzt die nächste Gelegenheit und er macht es öffentlich. Er macht es öffentlich. Die Geschichte mit dem Prophetenmantel, die ist so griffig, glaube ich, dass die meisten von uns im Kopf haben, ja, so war das damals mit den Propheten. Das ist aber die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo einer dem anderen den Mantel überwirft. Es gab keinen Präzedenzfall dafür. Es war eine ganz besondere Geschichte. Der Elia instinktiv nimmt seinen Mantel und wirft ihn den Elisa über. Und was er damit ausdrückt ist, meine geistliche Autorität als Prophet, das Vertrauen, was die Leute mir entgegenbringen als Prophet, das teile ich jetzt mit dir, Elisa. Du bist die nächste Generation. Und das übertrage ich auf dich. Und diese Berufung von Gott her, die übertrage ich jetzt auf dich. Mantel des Propheten wird wieder aufgegriffen im Neuen Testament bei Johannes dem Täufer. Vielleicht habt ihr das im Kopf, ja. Der in der Wüste lebte und wilden Honig aß und was? Einen Mantel aus Kamelhaar trug. Also die sahen anders aus als normale Leute. Und das mussten die auch, weil sie sollten ja auffindbar sein, die Propheten. Gab ja kein WhatsApp, die hatten kein Büro, keinen Terminkalender. Da konntest du keinen Termin machen und sagen, Elia, wann kann ich mal bei dir einen Termin haben? Die waren ständig auf Wanderschaft. Das heißt, die Leute waren darauf angewiesen, dass sie die von Weitem erkennen konnten. Und wenn man in dem Klima den ganzen Tag im selben Mantel rumläuft, dann kann man die wahrscheinlich auch von Weitem riechen. Also Prophetenmantel ist wirklich was Kerniges. Und Elisa kriegt das übergeworfen. Und Elia dokumentiert damit öffentlich, das ist die nächste Generation. Das Vertrauen, die Nähe zu Gott, auch die Vollmacht gegenüber den Mächtigen, all das übertrage ich. Und ich mache es nicht erst, wenn der Elisa das Assessment Center bestanden hat, sondern ich mache es am Anfang. Ich nutze die nächste Gelegenheit. Also erste gute Idee, nutze die nächste Gelegenheit. Zweite gute Idee für Generationsübergang, wage das Abenteuer Abhängigkeit. Das steckt so ein bisschen hier in diesem letzten Vers drin, ganz unscheinbar. Luther 20,17 ist das übersetzt, er folgte Elia nach und diente ihm. Und vielleicht hörst du da, na, hat ihm mal so einen Gefallen getan, mal das Wasser gereicht. Nein. Das ist eine Lebensaufgabe gewesen. Elisa macht sich zum Diener von Elia. Und das ist ein Fulltime-Job. Und das wird aus dem Kontext ja auch deutlich. Ne? Er lässt seine Rinder zurück, er schlachtet sogar ein Joch, also zwei Rinder und verbrennt das Joch und trennt sich von seinen Eltern. Seine Karriere nimmt einen komplett anderen Weg. Aus dem jungen Agrarunternehmer, der er hätte werden können, verabschiedet er sich und macht sich zum Diener von einem Typ in einem seltsamen Mantel. Ich karikiere das mal so ein bisschen, um deutlich zu machen, wie abhängig Elisa auf einmal davon wird, dass Elia wirklich ein Prophet ist und dass Gott wirklich durch ihn redet und dass diese Berufung von Gott her auch wirklich stimmt. Und er wird ein Diener. Und er reicht ihm nicht mal so einmal das Wasser, sondern er macht das so oft und so gut, dass sie in 2. Könige 3 am Hof sogar Elisa schon kennen und über ihn sagen, das ist doch der, der Elia das Wasser über die Hände geschüttet hat. Das heißt, jedes Mal, wenn der Prophet ein Haus betrat, ne, und sich die Hände wusch, dann war Elisa da mit der Kanne. Er hat sich total abhängig gemacht von diesem seltsamen Propheten. Was ich interessant finde, die Abhängigkeit ist auch andersrum. Das Abenteuer Abhängigkeit ist auch andersrum. Elia macht sich auch abhängig von Elisa. Er überträgt ihm ja das Vertrauen und die Vollmacht und sein Ansehen. Und alle Fehler, die Elisa ab jetzt machen wird, sind auch seine. Dann werden die Leute sagen, wen hast du dir da ausgesucht? Was hast du denn da für Nachfolger berufen? Und Elia kann nicht mehr freischalten und walten, wie er will. Er muss sich jetzt erklären. Er muss das ja dem Elisa beibringen. Er muss ihm beibringen, wie man auf Gott hört. Er muss ihm beibringen, wie man mit den Mächtigen konfrontiert. Er muss ihm beibringen, wann es genug ist und wie man durch die Wüste zu Gott flüchtet. Und er ist nicht mehr frei, er muss alles erklären. Wenn du schon mal jemanden angelernt hast oder das mit deinen Teenagern zu Hause versuchst, dann weißt du, wie anstrengend das sein kann und wie abhängig du davon bist, was die machen. Das kennt jeder von uns. Also wer zum Beispiel schon mal im Job vielleicht einen Praktikanten oder eine Praktikantin an die Seite bekommen hat, oder wenn du zu Hause mit einem Kind oder bei einem Teenie auf die Idee kommst, hey, könnt ihr eigentlich selber machen. Und dann denkst du, okay, ich kann es erklären, dann wird es schief gehen, dann wird er eine Menge Fehler machen, die ich nicht mache, dann wird er langsam sein, ich bin viel schneller. Was sagen wir dann? Ach, mache ich es doch gerade selbst. Ja? Dann geht es schneller und dann wird es besser. Und das stimmt ja auch. Problem ist, wenn man das so macht, dann muss man es halt immer selbst machen. Und das ist die Abhängigkeit, in der Elia steckt. Ja, wenn der Elisa, meine Güte, was wird der alles für Fehler machen? Der kommt gerade vom Ackern und jetzt soll er Nachfolger des bekanntesten Propheten Israels werden. Und Elia geht dieses Wagnis ein. Und er teilt sein Leben und seinen Dienst, ja, und auch seine Autorität und seine Vollmacht mit diesem jungen Schnösel, mit diesem Elisa. Und das ist ein Risiko. Generationswechsel sind ein Risiko. Es geht nicht immer gut. Ich glaube, viele von uns kennen Beispiele, wo es nicht gut geht und es nicht gut gegangen ist. Könnte ja sein, dass der Elisa das ganze Ding an die Wand fährt. Könnte ja sein. Ja, Elia tut alles, was er kann, um dem das beizubringen, hat ihm den Mantel übergeworfen. Und dann in den Jahren danach stellt sich raus, Elisa bringt es einfach nicht. Was für ein Risiko. Es gibt noch ein anderes, tieferes Risiko, darüber reden wir nicht so gerne, als Menschen, die, wenn sie etwas abgeben, eine Verantwortung. Es könnte ja sein, der ist besser. Es könnte ja sein, der Elisa wird berühmter. Das war das Problem von Saul. Ne? Saul hat 1000 erschlagen, David aber hat 10.000 erschlagen, sangen die Leute. Und Saul wurde eifersüchtig. Das ist ein Risiko, dass der die alte Generation sozusagen eifersüchtig wird und sagt, was ist denn, wenn es da besser wird? Was sagt das denn über mich? Oder es könnte sein, dass der Elia nicht loslassen kann. Risiko für den Elisa. Ja, könnte ja sein, die gehen ja jetzt miteinander und der Elisa lernt das und der Alte macht einfach den Stuhl nicht frei. Und der Elia hängt da immer noch rum. Und Elisa sagt, hey, ich bin doch eigentlich jetzt der Prophet. Ich habe mal im Fanjob gearbeitet in so einem Eisenwarenhandel. Also stellt euch vor, ganzer Baumarkt im Edeka-Format. Da gab es alles. Ja, konntest du Schlüssel nachmachen, Schrauben kaufen, Farben, Gartengeräte, alles, was das Herz begehrt. Und dann gab es einen gefürchteten Moment, das war, wenn der alte Chef runterkam. Der hatte seine Wohnung oben drüber und der war schon ein bisschen gebrechlich und langsam und der hatte eigentlich auch nicht mehr gearbeitet, das hatte schon längst die nächste Generation. Aber wenn das Wetter passend war und der Langeweile hatte, dann kam der mittags runter und setzte sich an die Kasse. Und alle, die in dem Laden arbeiteten, gingen so ein paar Schritte zurück und sagten, oh, jetzt sitzt der wieder an der Kasse. Und er hatte den Laden geführt nach dem Krieg. Und er kannte die Preise von nach dem Krieg. Und er hat jedes Mal hat er sich aufgeregt, wenn dann einer einen Pack Schrauben gekauft hat. Ja, so Spacks irgendwas, Holzschrauben. Dann hat er gesagt, wieso verkaufen wir die nicht einzeln? Wieso muss der Kunde das ganze Paket? Ja, Opa, weißt du, das ist heute nicht mehr. Und wieso kostet das so viel? Damals hat das nur, Opa, weißt du, Inflation und Reichsmark. Und dann irgendwann war die Power weg. Ja, und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich lege mich wieder hin. Und alle so, pff, bis zum nächsten Mal. Generationswechsel ist ein Risiko und es kann schief gehen. Aber Elia und Elisa entscheiden sich dafür, das Risiko einzugehen, weil es auch eine Chance ist. Und sie sehen die Chance. Und für Elisa ist die Chance, ich lerne aus erster Hand, wie Prophetsein eigentlich geht. Ich schärfe meine Antennen für das leise Reden Gottes. Das kann ich mir nicht anlesen, das muss ich mir abgucken. Und ich schaue mir an, wie das ist, vor König Ahab zu stehen, ohne vor Angst tot umzufallen. Und all diese Dinge. Und auch für Elia ist es eine Chance, weil er täglich merken kann, hey, es ist in guten Händen. Der Junge wird das gut machen. Es ist in guten Händen. Und deswegen gehen sie dieses Risiko ein. Also zweite gute Idee, wage das Abenteuer Abhängigkeit. Wage das Abenteuer Abhängigkeit. Ist meistens für die Generation, die das abgibt, viel schwerer als für die anderen. Dritte gute Idee, vertraue der nächsten Generation. Oder besser gesagt, vertraue Gott für die nächste Generation. Wenn wir so ein bisschen spicken über den Bibeltext hinaus, wie das Ganze ausgeht und wie das Ganze weitergeht, dann wachsen die richtig zusammen, Elia und Elisa. Und die wachsen sich gegenseitig ans Herz. Und dann kommt der Moment, und Reinhard Grün wird da, glaube ich, drüber predigen, übernächstes Mal, ja, dann kommt dieser Moment, wo bevorsteht, dass Elia in den Himmel aufgenommen wird, mit einem feurigen Wagen, also riesen Feuerwerk, Gott macht Feuerwerk. Und sie spüren das. Sie spüren, das kommt jetzt. Es ist nicht mehr lange, es ist noch eine Woche, es sind noch 3 Tage, es ist noch 1 Tag. Ja, es rückt näher, dass tatsächlich Elia weg sein wird und Elisa dann der einzige Prophet da ist. Und dem Elisa wird ganz mulmig. Und er sagt zum Elia, ich verlasse dich nicht. Und er folgt ihm auf Schritt und Tritt, wo der auch hingeht, ja, weil er Angst hat, dass er den jetzt verlieren wird. Und dann gibt es noch so andere Propheten, Prophetenschüler, und die spüren das auch. Und die sagen zum Elisa, du Elisa, weißt du schon, ne? Jetzt Elia ist jetzt bald weg, kommt jetzt der Tag. Und Luther übersetzt das so höflich, ja, ach, ich weiß, es schweigt nur still. Wenn Luther nicht so höflich gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, halte bloß die Klappe, weil das in Elisa anfasst, weil er ihm so ans Herz gewachsen ist. Und dann kommt dieser Moment, wo Elia den Elisa, die nächste Generation, fragt und sagt, hast du noch einen Wunsch? Soll ich für dich noch etwas erbitten vom Herrn? Und das sind so Situationen, wo sich Herz und Haltung wirklich zeigen, oder? Wenn wir vor so eine Frage gestellt werden. Und wisst ihr, was der Elisa sagt? Elisa sagt, ja, Elia, ich habe einen Wunsch. Bitte für mich, dass ich den doppelten Anteil deines Geistes bekomme. Und die meisten Ausleger sagen, das bedeutet, Elisa wünscht sich eigentlich doppelt so viel Vollmacht, doppelt so viel geistliche Autorität, doppelt so viel Erfolg, Segen, wie der Elia. Und vielleicht sagst du, das ist ganz schön arrogant. Ja, also zu dem, der mir alles beigebracht hat, zu sagen, ich will mal doppelt so gut sein wie du. Aber es ist nicht arrogant, sondern Elisa weiß um ein biblisches Prinzip, dass Gott immer Einzelne beruft, aber über die Generationsgrenzen hinaus wirkt. Gott beruft Einzelne, aber wirkt über die Grenzen der Einzelnen und über die Grenzen der Generation hinweg. Das Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Es trägt den Samen von Wachstum in sich. Und das ist das, wo der Elisa andockt und sagt, weißt du, ich wünsche mir, dass ich nicht nur irgendwie die Teller alle am Rotieren halten kann, sondern ich wünsche mir, dass Gott da noch viel mehr draus macht. Und das ist nicht arrogant, sondern es ist eine Anerkenntnis dieses biblischen Prinzips, dass Gott Einzelne beruft, aber über Generationen hinweg wirkt. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen. Gott beruft den Abraham und sagt, ich werde dich in ein Land führen, das ich dir zeigen werde, aber wer wird es bekommen? Die Nachkommen. Und zur Zeit Jesu sagen die Pharisäer dann, wir sind Abrahams Kinder. Und natürlich sind sie nicht die Söhne und Töchter leiblich, biologisch von Abraham. Es sind ja viele, viele Generationen dazwischen. Aber was sie ausdrücken ist, das, was Gott Abraham versprochen hat, ja, das ist über all diese Generationen, hat sich das verbreitet und wir stehen jetzt auch mit drin. Gott wirkt durch uns das, was er Abraham versprochen hat. Oder Jesus selber hat das zu seinen Jüngern gesagt. Ja, ihr werdet größere Werke tun, als ich sie getan habe und als ich sie tue. Und tatsächlich, niemand von uns säße heute hier, wenn das nicht wahr wäre. Weil Jesus ist nicht als Person, als Mensch in dein Haus gekommen, an deinen Arbeitsplatz, in deine Freizeit, wo auch immer du ihm begegnest. und hat gesagt, hier, ich möchte, dass du mir nachfolgst, sondern das ist durch die Kirchengeschichte hinweg, durch Nachfolger Jesu geschehen. Also Gott beruft Einzelne, aber er wirkt über Generationsgrenzen hinweg. Könnte man noch viele Beispiele finden. Wisst ihr, das ist so wie mit dieser Bühne. Das ist die Bühne des Lebens, so wie Gott sie sieht. Aber wir sehen nur unsere 2,50 Meter. Und wir haben hier unsere 2,50 Meter und hier fangen wir irgendwie an und dann gehen wir unsere 2,50 Meter leben und dann ist irgendwann vorbei. Und hüten wir uns zu denken, das sind die einzigen 2,50 Meter, um die es geht. Das Reich Gottes hat nicht mit uns angefangen und es wird auch nicht mit uns aufhören. Gott bespielt die ganze Bühne. Gott bespielt die ganze Bühne. Ja, er beruft für diese 2,50 Meter. Und jeder, der Gott nachfolgt, hat die Aufgabe, ich will mal sagen, ein bisschen pathetisch, die heilige Pflicht, ihm so gut es geht, auch nachzufolgen. Aber es ist auch klar, es sind nur 2,50 Meter auf einer viel, viel größeren Bühne. Und Gott gehört die ganze Bühne. Gott beruft Einzelne, aber er wirkt über die Grenzen der Generation hinweg. Und deswegen ist es eine gute Idee, Gott zu vertrauen für die nächste Generation. Auch wenn die vielleicht anders sind. Auch wenn die vielleicht andere Fehler machen. Auch wenn die vielleicht seltsam sind. Auch wenn die vielleicht gerade beim Ackern sind, statt beim Beten. Vertraue Gott für die nächste Generation. Und beim Elia, wenn wir mal das große Finale anschauen oder darüber noch ein Stück hinaus, dann hat das auch tatsächlich funktioniert. Wisst ihr noch die drei Jobs? Salbe Hazael zum König von Aram in Damaskus, salbe Jehu zum König von Israel als Nachfolger von Ahab, salbe Elisa zu deinem eigenen Nachfolger. Damit hat er angefangen. Die zwei anderen Jobs hat er gar nicht selber gemacht. Also zumindest lese ich davon nichts im Alten Testament. Hazael wurde von Elisa gesalbt. Elisa war der zu Hazael ging, ein paar Kapitel später, und gesagt hat, du Hazael, du wirst übrigens Nachfolger vom König Ben-Hadad, so hieß der König von der Aramäer in Damaskus vorher. Und Hazael wird tatsächlich König. Und Hazael entpuppt sich als ein mächtiger Gegner von diesem götzendienerischen Haus Ahab, gegen das Elia sein Leben lang angekämpft hat. Oder König Jehu, auch der, lesen wir nicht im ersten Buch Könige, dass Elia den salbt. Nicht mal Elisa, sondern ein Schüler von Elisa. Merkt ihr, wie Gott den Elia beruft, aber das, was er ihm aufträgt, realisiert, indem er die Wirkung viel größer verbreitet auf viel mehr Menschen, auf Elisa und die Prophetenschüler. Und es wird dem Elia trotzdem zugerechnet. So denkt Gott. Und ein Schüler 14 Jahre später, 14 Jahre nach diesem Moment, kommt ein Schüler, ein Prophetenschüler von Elisa, und Elisa gibt ihm den Auftrag, nächste Generation, geh du mal zu Jehu und salb den mal zum König. Dann macht das. Und Jehu entpuppt sich als radikal, ganz blutdrünstige Geschichte, und er bringt die Isabel um, die götzendienerische Frau von König Ahab. Er bringt den Joram um, den Sohn von Ahab, und 70 weitere Nachkommen, die der überall im Land versteckt hat. Also Gott macht durch die nächste Generation Schluss mit dem Baalskult in Israel. Das, wogegen Elia als Einzelkämpfer so gekämpft hat und gesagt hat, ne, erinnert euch an letzte Woche, ich kann nicht mehr, es ist vorbei, es bringt alles nichts. Er schafft es, Gott zu vertrauen für die nächste Generation, und in der nächsten Generation löst Gott das alles. Also jenseits seiner 2,50 Meter. Also das sind die drei guten Ideen, die ich glaube, dass sie in unserem Bibeltext heute drin stecken, für all diese Übergänge von einer Generation zur nächsten, in denen wir drin stecken. Erste gute Idee, nutze die nächste Gelegenheit. Zweite gute Idee, wage das Abenteuer Abhängigkeit. Dritte gute Idee, vertraue Gott für die nächste Generation. Ich glaube, das Letzte ist manchmal das Schwerste, je älter wir werden. Wie ist das jetzt mit uns? Die Frage kommt zurück zu uns, zu unseren Generationsthemen. In der Familie, im Beruf, in unserer Gemeinde, in den Leidenschaften deines Lebens. Wie kann das gut weitergehen? Das, was dir wichtig geworden ist, das, wo du Leidenschaft entwickelt hast, das, wo du vielleicht einen Teil deines Lebens rein investiert hast, wie kann das gut weitergehen? Als wir jetzt in Dänemark waren, ich habe ja gesagt, ich habe meinen Drachen in der Garage gefunden, habe gedacht, oh ja, den nehme ich mit. War ja viel Wind, ja, deswegen fährt man ja dahin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich gehe jetzt an den Strand Drachen fliegen, und habe meiner Tochter Miriam gesagt, willst du nicht mitkommen? Aber nicht, um zuzugucken und zu lachen, wenn ich das Ding in den Boden crashe, wie all die Jahre vorher, sondern ich bringe dir es bei. Und dann hat sie erst so ein bisschen geguckt und dann habe ich sie ans Seil gerufen und habe gesagt, stell dich mal zwischen meine Arme. Ich erkläre dir erstmal, was du da siehst. Guck immer auf den Drachen und ich erkläre dir, was gerade passiert. Und dann nutze die nächste Gelegenheit, oder? Und dann habe ich gesagt, wage das Abenteuer Abhängigkeit. Weißt was? Leg mal jetzt deine Hände auf meine und fühl das mal. Und jetzt tauschen wir. Jetzt nimmst du die Griffe und ich lasse meine Hände dran. Und ich guck mal, wie du das machst. Und wir gehen da zusammen durch. Wir teilen das miteinander. Und dann habe ich losgelassen. Und dann bin ich so ein paar Meter weg, also außerhalb von der Reichweite von der Drachenschnur, ja, man weiß ja nie. Steht auch auf der Packung, ja, muss man auch machen. Und na klar, das Ding ist ein paar Mal gecrashed und ich bin hingegangen und habe es wieder gestartet und so. Ist ja klar. Vertraue Gott für die nächste Generation. Ich saß dann in der Düne und habe zugeguckt, wie die mega stolz den Drachen geflogen hat. Und dann hat sie es ihrer Freundin beigebracht. Und dann flog die den Drachen. Und dann hat sie es meiner Frau beigebracht. Und dann flog die mal den Drachen. Und ich saß in der Düne und habe gedacht, guck mal, wenn ich es jetzt für mich behalten hätte, wenn ich gesagt hätte, das sind meine 2,50 Meter Bühne, die gehören nur mir, ihr könnt mir gerne zugucken, mich bewundern, aber es sind meine, dann hätten jetzt viel weniger Menschen Spaß am Drachenfliegen in unserer Familie, oder? Und es ist nur ein kleines Beispiel. Die Frage an dich heute Morgen ist, was ist dein Drachen? Was ist dein Lenkdrachen? Was ist das in deinem Leben, was dir so wichtig geworden ist und wo du so viel Leidenschaft entwickelt hast und wo du so viel von deinem Leben rein investiert hast und du dir wünschst, dass es gut weitergeht? Was ist dein Drachen? Wir werden gleich ein Lied singen zusammen und beten und ich glaube, für manche von uns ist heute Morgen auch eine Entscheidung fällig. Vielleicht spürst du das so schon beim Zuhören. Vielleicht merkst du, es ist die Entscheidung fällig, hey, ich will die nächste Gelegenheit nutzen. Mir ist das klar geworden. Gott hat mir so leise auf die Schulter getippt. Ich will die nächste Gelegenheit nutzen, über die nächste Generation zu reden, nachzudenken, die einzubinden, anzufangen. Ich suche mir meine Elisa. Und wenn er beim Ackern ist. Vielleicht ist auch für dich klar, es steht die Entscheidung an, hey, ich bin eigentlich mit Misstrauen unterwegs und ich möchte das aber wagen, dieses Abenteuer, mich in Abhängigkeit zu begeben und es eben nicht mehr alles allein in meinen 2,50 Meter Lebensgeschichte im Griff zu haben. Dann möchte ich dir Mut machen, nachher im Gebet das Gott mal zu sagen. Sagen, Gott, gib mir Mut dafür, hilf mir das zu entscheiden, hilf mir das zu tun, ich möchte Montag anfangen. Nutze die nächste Gelegenheit, wage das Abenteuer Abhängigkeit. Und ich glaube, für uns alle ist die Haltung wichtig und ich werde gleich mit euch gemeinsam Gott darum bitten, dass wir Gott vertrauen für die nächste Generation. Weil egal in welchem Lebensbereich, die nächste Generation ist anders und sie machen neue Fehler, die du nicht machen würdest. Und sie machen auch manches besser, was du nicht besser machen würdest. Hab keine Angst davor. Gott beruft Einzelne, aber Gott wirkt über die Grenzen der Generation hinweg. Vertraue Gott für die nächste Generation. Lass uns beten und dann singen. Vater im Himmel, du großer Gott, wenn wir auf unser Leben gucken, dann sehen wir eigentlich nur 2,50 Meter. Und es fühlt sich so umfassend an und es ist alles, was wir kennen und haben, aber du siehst so viel mehr. Du siehst die ganze Bühne deiner Geschichte. Du siehst das, was vor uns war und das, was nach uns kommt. Und du siehst deinen Plan. Und du berufst uns, um unser Leben zu investieren, zu verausgaben, mit dir gemeinsam, für Dinge, die dir wichtig sind. Und wir wollen das von ganzem Herzen tun. Aber wir wollen auch anerkennen, Herr, dass du über unsere Generation hinaus denkst. Und ich bitte dich jetzt für die von uns, die vor so einer Entscheidung stehen, dass du ihnen den Mut gibst und die Aufmerksamkeit, die Antenne dafür, die nächste Gelegenheit zu sehen und zu ergreifen. Dass du ihnen den Mut gibst, sich in Abhängigkeit zu begeben von denen, die es noch nicht so gut können und die es noch nicht so gut machen, aber durch die du weiter wirken wirst. Und für uns alle, Herr, bitten wir, du uns Vertrauen schenkst zu dir für die nächste Generation, dass dein Reich wächst und größer wird. In Jesu Namen. Amen.